Es war meine erste Schwangerschaft. Der erste Kontrollultraschall lag schon hinter mir. Ich hatte das Herz schon mal schlagen sehen. Und dann stand der zweite Kontrollultraschall in der 10. Woche an. Schnell in der Mittagspause zwischen so zwei Terminen in die Praxis. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ich gleich nochmal unser Baby sehe und wie es gewachsen ist. Und und dann kam aber relativ schnell beim Ultraschall der Satz, das sieht nicht gut aus. Und dann auch nach einiger Zeit, ich kann keinen Herzschlag mehr finden.
Was Natascha Zagorski erlebt hat, passiert viel häufiger als gedacht. Rund 10-15% aller ärztlich festgestellten Schwangerschaften enden vorzeitig, meist in den ersten 3 Monaten. Ein Schock für jede Betroffene. Gerade noch aufgeregt und glücklich über das Wunder, das im eigenen Körper passiert, im nächsten Moment Gefühlschaos, Trauer, Wut, Verzweiflung. Doch so ein frühes Schwangerschaftsende wird immer noch oft abgetan. Gefühle der betroffenen Frau und auch des Partners vom Umfeld oft nicht ernst genommen. Da will eine Bekannte aufmuntern mit den Worten, wenigstens war es noch kein richtiges Baby. Oder jemand versucht unbeholfen zu trösten mit dem Satz, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Solche Sätze werden dem Verlust überhaupt nicht gerecht, sagt die Gynäkologin Professor Dr. Mandy Mangler.
Schwangerschaften sind ein emotionales Thema auch und biografisch ja relevant. Und ein Schwangerschaftsverlust kann eben biografisch ein einschneidendes Erlebnis sein und zu einer Trauerreaktion führen. Und deswegen ist es gut, wenn man da sehr viel Unterstützung medizinisch bekommt, aber auch Unterstützung aus dem sozialen Umfeld oder psychologische Stabilisierung.
Und das gilt auch für frühe Verluste in den ersten 12 Wochen, betont die Gynäkologin. Wie viele Fachleute und Betroffene benutzt sie statt Fehlgeburt lieber das Wort Schwangerschaftsverlust. Andere sprechen auch von einer kleinen Geburt. Denn das Wort Fehlgeburt wird oft in Verbindung gebracht damit, dass die Schwangere möglicherweise etwas falsch gemacht haben könnte, was nicht der Fall ist. Die allermeisten Fehl- oder kleinen Geburten sind unvermeidbar. Sie sind eine natürliche Reaktion des Körpers auf eine fehlerhafte Entwicklung. Wenn eine frühe, zufällige Chromosomenstörung verhindert, dass sich der Zellhaufen zum lebensfähigen Fötus weiterentwickeln kann. Manchmal verschmelzen schon Ei- und Samenzelle fehlerhaft miteinander oder die befruchtete Eizelle nistet sich nicht in der Gebärmutter ein, wie sie soll. Stress der Mutter ist ausdrücklich kein Risikofaktor für einen frühen Schwangerschaftsverlust, so der aktuelle Stand der Forschung. Trotzdem fühlen sich viele Frauen nach so einem Erlebnis schuldig. Als Chefärztin zweier Berliner Frauenkliniken erlebt Mandy Mangler das häufig.
Diese Schuldgefühle, die sind da, wenn man das Gefühl hat, man könnte vielleicht etwas tun, um die Schwangerschaft zu behalten. Also man hat vielleicht zu viel sich angestrengt oder zu viel Belastung gehabt oder. Also wir neigen ja dazu, wir Menschen, dass wir versuchen, irgendwie zu rationalisieren und dann versuchen wir, irgendeinen Grund zu finden, warum irgendwas passiert ist. Aber bei den meisten Fehlgeburten kann man gar nichts dafür und kann auch das leider nicht ändern.
Auch Natascha Zagorski hatte neben all den anderen Emotionen große Schuldgefühle, als sie in der 10. Woche ihr Kind verlor.
Ich hatte das Gefühl, ich habe zu viel Stress gehabt. Mir hat irgendjemand mal gesagt, das ist, wenn man nebenbei noch versucht, dann ein Kind zu kriegen. Alles in mir ging so auf, okay, ich bin schuld und mein Körper hat es halt jetzt einfach versemmelt.
Da war dann auch eine Art Misstrauen dem eigenen Körper gegenüber, der sich doch noch so schwanger angefühlt hat. Obwohl der Embryo schon tot war. Und die Schuldgefühle, erzählt Natascha Zagorski, hätten dazu geführt, dass sie zunächst kaum jemandem von dem Schwangerschaftsverlust erzählt habe. Da war viel Schweigen und dadurch wiederum Einsamkeitsgefühle.
Dieses Ich bin schuld und ich bin alleine, das liegt einfach nur daran, dass das Thema so wahnsinnig tabuisiert wird und den Frauen ja dann so auf ihre Schultern alles auferlegt wird. Sie müssen damit jetzt umgehen und sie müssen das managen. Da gibt's nichts zu managen. Eine Fehlgeburt ist einfach hart, eine Fehlgeburt ist scheiße, aber für eine Fehlgeburt kann niemand was.
Schweigen macht einsam. Um das Tabu zu brechen, hat Natascha Zagorski mit anderen Betroffenen gesprochen und ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jede dritte Frau«. Und sie ist politisch aktiv geworden. Das Ergebnis ihres jahrelangen Engagements? 2025 wurde das gesetzliche Anrecht auf Mutterschutz erweitert und gilt seitdem auch schon für Frauen mit einer Fehlgeburt ab der 12. Woche. Die Dauer des Mutterschutzes steigt dabei mit der Dauer der Schwangerschaft. Die neue Regelung sei auf jeden Fall eine Verbesserung für die Frauen, findet auch Dr. Katrin Eichhorn. Sie ist niedergelassene Psychotherapeutin und forscht an der Bundeswehr-Universität Neubiberg. Sie freut sich über die gesetzlichen Verbesserungen, hat aber einen Kritikpunkt. Auch das neue Gesetz entspricht nicht dem aktuellen Stand der Forschung. Denn nur weil eine Frau ihr Kind relativ früh verliert, heißt das keinesfalls, dass sie grundsätzlich weniger leidet und weniger Erholungszeit braucht als eine Frau mit einem späten Verlust.
Das macht natürlich schon einen Unterschied. Hatte ich jetzt eine Totgeburt in der 36. Schwangerschaftswoche oder habe ich einen frühen Abort? Körperlich gibt es da schon Unterschiede. Die Hormonumstellung ist allerdings die gleiche. Und die psychische Belastung, das ist kein Automatismus, dass es der Frau, die länger schwanger war, schlechter geht als der Frau, die kürzer schwanger war.
Natascha Zagorski ist am Tag nach ihrer OP und 2 Tage, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Baby tot ist, wieder zur Arbeit gegangen. Ihr Arzt hielt eine Krankschreibung aus medizinischen Gründen damals nicht für nötig. Doch selbst wenn manchen Frauen die klare Struktur eines Arbeitsalltags in so einer Krise gut tut, brauchen viele auch erst einmal eine Auszeit und einen Raum, in dem alles sein darf, wie es die Psychologin ausdrückt.
Also eine Frau darf wütend sein, sie darf wütend sein auf das Leben, das Universum, die Ungerechtigkeit, warum ich. Sie darf traurig sein, da darf auch ja sowas wie Schuld und Scham da sein. Ich fühle mich beschämt als Frau, bin ich überhaupt richtig? Dass alles erstmal da ist und dass es nicht einer Wertung unterzogen wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Die Schuld- und Schamgefühle, die Frauen oft nach einem vorzeitigen Schwangerschaftsende empfinden, sind für die Psychologin auch die Folge einer gesellschaftlich immer noch sehr einseitigen Idee von Frau sein.
In unserer Gesellschaft ist Weiblichkeit sehr stark mit Mutterschaft verknüpft. Also ich bin dann eine vollständige Frau, wenn ich auch zur Mutter werde. Und das kriegt sowas Leistungsorientiertes. Also als Frau ist meine Leistung, ein Kind auszutragen, auf die Welt zu bringen. Und das vervollständigt mich dann als Frau. Und das ist tatsächlich was, das ist immer noch sehr, sehr verankert. Weil das höre ich auch so oft. Mit meinem Körper stimmt was nicht. Und zwar nicht im Sinne von, was läuft da auf einer somatischen Ebene nicht, sondern was stimmt mit mir als Frau nicht. Und das beschämt mich so, dass ich da was nicht leisten kann.
Beschämung über den eigenen Körper, der offenbar etwas nicht kann, was er doch können sollte als weiblicher Körper, nämlich ein gesundes Kind gebären. Am besten mehrere. Dieser Anspruch, mit dem so viele Generationen von Frauen, vom Umfeld und auch von der Politik unter Druck gesetzt wurden, dieser Anspruch steckt noch heute tief im weiblichen Unbewussten. Und er trägt mit bei zum Schweigen. Die anderen Umstände in den ersten 12 Wochen noch für sich zu behalten, dieser Ratschlag ist weit verbreitet. Sag erst mal noch nichts, wenn du frisch schwanger bist.
Warum kann man nicht vom ersten Tag an, wo man weiß, man ist schwanger, man hat 2 Striche auf dem Schwangerschaftstest, das kann man ja relativ früh jetzt feststellen, einfach sagen, ich bin übrigens schwanger und dann können die anderen auch Rücksicht nehmen, sie können sich auch freuen. Und wenn man vielleicht auch die Schwangerschaft wieder verliert oder das nicht weitergeht, dann bekommt man ja auch die Unterstützung und den Trost, sei es jetzt von der Familie oder auch bei der Arbeit.
Die Hebamme Anouk Scholiat würde sich für jede Frau ein privates und berufliches Umfeld wünschen, das alle Umstände und Gefühle zu jedem Zeitpunkt wohlwollend mitträgt. Gleichzeitig sieht auch sie gute Gründe, erstmal nichts zu sagen.
Vor allem, wenn sie beruflich sehr eingespannt sind. Es ist ja heutzutage immer noch in vielen Unternehmen oder Arbeitssituationen ein Problem, wenn eine Frau schwanger wird. Und das kann ein Grund sein, dass die Frauen noch zuwarten, das zu sagen, dass sie schwanger sind.
Die Hebamme hat im Rahmen ihres Masterstudiums auch dazu geforscht, wie früher mit Fehlgeburten umgegangen wurde. Noch in jüngerer Vergangenheit war es regelrecht gefährlich, davon zu erzählen. Frauen konnten vor Gericht landen, im Kerker oder sogar am Galgen.
Wir haben historische Quellen, die diese Prozesse belegen, wenn ein Kind tot zur Welt gekommen ist, sei es bei einer Fehlgeburt oder auch später, da gab es zum Teil auch Prozesse, wo man feststellen musste, hat jetzt diese Schwangere diese Fehlgeburt herbeigeführt oder war das auf natürlichem Wege? Ist es ihr passiert oder hat sie etwas gemacht? Und wenn sie etwas gemacht hätte, dann wäre sie ja schuldig gewesen des Schwangerschaftsabbruchs.
Zum Glück ist das Geschichte. Aber das Tabu ist geblieben. Es wird immer noch viel geschwiegen und zu wenig über frühe Fehlgeburten gesprochen. Und wenn, dann kommen aus dem Umfeld oft gut gemeinte, aber nicht so hilfreiche Sätze wie »Das wird schon wieder« oder auch ungefragte Ratschläge. Für die Psychologin Katrin Eichhorn sind das Killersätze.
Also es ist ein Nicht-Anerkennen dessen, was ist. Es ist so ein schnelles Wegmachen der Emotionen. Also dieses, warum sagen wir das? Weil ich selber gerade nicht aushalten kann, weil ich mich so ohnmächtig fühle. Also deshalb sage ich, das wird schon wieder. Und damit versuche ich auch die Ohnmacht oder das Gefühl, Kontrollverlust, Ohnmacht, das ist ja das Schlimme, was die Frauen erleben, da wegzumachen, wegzuwischen. Aber helfen tut tatsächlich, es ein Stück weit mit auszuhalten. Vielleicht auch gar nicht so viel dazu sagen, sondern wirklich emotional bei jemandem da zu sein.
Dieses Mit-Aushalten ist nicht einfach, räumt die Psychologin ein, weil wir mit eigenen anstrengenden Gefühlen in Kontakt kommen und auch mit schmerzhaften Wahrheiten.
Also dann werden wir damit konfrontiert, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man schwanger wird und dann läuft alles durch wie auf Schienen oder dass es eine Endlichkeit gibt, dass wir alle irgendwann mit dem Tod konfrontiert werden. Und das ist was, das wollen wir überhaupt nicht. Also so existenzielle Themen, die versuchen wir ja zu verleugnen.
Früher haben Kliniken tote Embryos automatisch entsorgt. Heute haben Eltern das Recht, selbst zu entscheiden, was mit dem winzigen Körper geschehen soll. Auf vielen Friedhöfen gibt es Gemeinschaftsgräber für sogenannte Sternenkinder, auch für solche, die noch nicht lebensfähig gewesen wären. Natascha Sargorski hatte nach ihrem Schwangerschaftsverlust in der 10. Woche das Gefühl, dass sie allein mit der Situation klarkommen muss. Sie hat erlebt, was in der Gynäkologie ein verhaltener Abort genannt wird. Dabei ist der Embryo in der Gebärmutter bereits abgestorben, aber noch nicht abgestoßen. Es kommt also noch zu keiner Abblutung. Der tote Embryo wird bei einer Ultraschalluntersuchung entdeckt. Meist völlig überraschend für die Frau, die gerade noch dachte, sie sei schwanger.
Ich konnte in der Situation das alles gar nicht erfassen. Ich habe das kaum ausgehalten und das habe ich alles auch gar nicht richtig verstanden. Ich habe nur verstanden, es gibt auch die Möglichkeit, in die Klinik zu gehen, eine Operation zu machen. Und dann habe ich mich aus dieser Schockstarre für diese Option entschieden.
Dabei gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, medizinisch mit dieser Situation umzugehen. Alle drei Methoden sind sicher und stehen gleichwertig in der ärztlichen Leitlinie. Darin wird außerdem betont, wie wichtig eine neutrale Aufklärung über alle Methoden ist, damit jede Frau eine informierte, selbstbestimmte Entscheidung treffen kann. Die erste Option ist, gar nichts zu tun und einen natürlichen Abgang abzuwarten. Das kann allerdings bis zu 2 Wochen dauern. Die zweite Möglichkeit ist, mit Hilfe von Medikamenten den Abgang selbst auszulösen. Die dritte Option ist ein ambulanter Eingriff unter Vollnarkose oder im Dämmerschlaf. Bei dieser Saugkuretage wird der Inhalt der Gebärmutter abgesaugt. Welche Methode für sie die beste ist, entscheidet die betroffene Frau. Immer wieder kommt es allerdings vor, dass sich Schwangere zu der Operation gedrängt fühlen. Frauen berichten von Unverständnis von Seiten des Arztes, der Ärztin, wenn sie entscheiden abzuwarten. Für ihre Masterarbeit hat Anouk Joliat Frauen interviewt, die sich fürs Abwarten entschieden hatten. Ihre Erkenntnis aus den Gesprächen, den eigenen Körper machen zu lassen, das kann sich empowernd anfühlen.
Es gibt diese Aussagen von Frauen, die sagen, hey, dieser Ultraschall, ich habe das Vertrauen in mein Bauchgefühl wie verloren und das hat mir geholfen, indem ich eben diese kleine Geburt, nennen sie es, dieses Abwarten dann gemacht habe, diese Wartezeit und auch dieses ganze Prozedere mit den Blutungen und diese kleine Geburt, das hat mir geholfen, dass ich wieder das Vertrauen zurückgewonnen habe in den Körper.
Andere Frauen fühlten sich überfordert von der Situation.
Weil man ist ja auch alleine zu Hause und man muss das selbst einschätzen, ist das jetzt noch normal oder nicht? Und wenn dann der Fetus kommt, ist das vielleicht auch nicht für alle ein gutes Gefühl, das aufzufangen.
Ein kaulquappenartiges Etwas, das je nach Entwicklungsstadium zwischen 5 mm und 2,5 cm klein ist. Nicht jede möchte diesen Moment der endgültigen Trennung allein durchmachen.
Dann ist es für manche Frauen viel angenehmer, die sagen, nee, also da gehe ich in die Klinik und dann ist das kontrolliert. Das ist für mich viel besser und auch empowernder. Ich hatte wirklich eine Frau, die das so gesagt hatte, da ist noch schwarz auf weiß gestanden, dass ich wirklich ein Kind hatte und das war für sie viel besser so, als wenn sie das ganz alleine bei sich geregelt hat.
Die Entscheidung liegt immer bei der Frau. Und noch etwas ist der Hebamme wichtig. Ein abgestorbener Embryo in der Gebärmutter ist in den allermeisten Fällen kein medizinischer Notfall. Die Entscheidung, was tun, kann in Ruhe und mit Bedenkzeit getroffen werden. Und nicht im Schock und übereilt. Außerdem haben Frauen nach einer Fehlgeburt ein Anrecht auf Betreuung durch eine Hebamme. Das hätte Natascha Sagorski damals gerne gewusst.
Ich hätte Anspruch auf eine Hebammenbegleitung gehabt. Es hätte mir so geholfen, hätte ich meine Hebamme. Ich hatte tatsächlich schon eine. Aber ich habe die nicht angerufen, weil ich dachte, ich bin ja nicht mehr schwanger. Und ich glaube, allein dieser Austausch wäre wahnsinnig wertvoll gewesen. Vielleicht wäre ich dann noch mal in mich gegangen, hätte noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Das heißt, ich aus heutiger Sicht, ich hätte mir so sehr gewünscht, mit mehr Aufklärung in die Schwangerschaft zu starten.
Auch Aufklärung darüber, wie wahrscheinlich ein früher Schwangerschaftsverlust ist. Dass Fehlgeburten in gewissem Sinn normal sind, aber keineswegs banal. Im Gegenteil, viele Frauen brauchen danach psychologische Unterstützung. Einige holen sie sich auch bei einer Beratungsstelle oder in einer Selbsthilfegruppe. Auch eine Kostenübernahme für Psychotherapie kann man bei der Krankenkasse beantragen. Die meisten Frauen und Paare bezahlen ihre Sitzungen aber selbst, auch bei der Psychotherapeutin Dr. Katrin Eichhorn. Einige ihrer Klientinnen haben mehr als eine Fehlgeburt erlebt. Mit jedem Abgang steigt die Unsicherheit. Und die Frage kommt auf, soll ich mich ganz von meinem Kinderwunsch verabschieden?
Ich hatte eine Frau, die hatte mehrfach Schwangerschaftsverluste, auch im ersten Trimenon. Und dann sagt sie, wissen Sie, ich glaube, es ist jetzt zu Ende. Ich mag jetzt auch nicht mehr probieren und ich glaube, es ist jetzt auch irgendwie okay. Die hat es auch viel betrauert, viel Weinen und viel Wut auch, wie scheiße dieses Leben ist und wie unfair. Und wir haben das dann also stehen lassen und sie hat mir, das ist noch gar nicht so lang her, eine E-Mail geschrieben, dass sie jetzt schwanger ist. Und dass sie, glaube ich, im vierten oder fünften Monat ist. Und ich habe immer gesagt, wir bleiben jetzt in der Ambivalenz. Also ich bin einerseits glücklich und habe Hoffnung und ich freue mich. Und andererseits habe ich Angst und das halten wir jetzt gemeinsam ein Stück aus. Und dann hat sie gesagt, da erinnere ich mich ganz oft dran und das hilft mir sehr.
Das Aushalten, hinnehmen und nichts tun können, ist schwierig. Vor allem in einer Gesellschaft, die die Illusion hochhält, alles kontrollieren und steuern zu können. Und damit eine Sicherheit verspricht, die es nicht gibt.
Also ich sage zu den Frauen immer, wissen Sie, so eine Schwangerschaft und so ein Baby bleibt halt ein kleines Wunder. Und das kann man auch anerkennen als was, was zum Leben mit dazugehört. Und dass ich bestimmte Dinge, dass die ein Wunder bleiben, dass da plötzlich dann so ein kleiner Mensch aus mir rauskommt. Und dass ich nicht immer alles zu jeder Zeit kontrollieren kann und auch nicht muss.
Die Psychologin arbeitet in ihrer Praxis auch mit Frauen, die erst nach und nach erkennen, dass ihr eigener Kinderwunsch gar nicht so dringlich ist, sondern eher einem diffusen gesellschaftlichen Druck zur Mutterschaft geschuldet.
diesen natürlichen Drang oder dieses natürliche, in der Frau verankerte Wollen nach einem Baby, das gibt's so nicht. Also das ist ziemlich eindeutig in der Forschung. Und das Frausein, das ist nicht verknüpft mit gleichzeitig Mutterschaft. Also ich würde jede Frau ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, wie sie Frau sein möchte.
Katrin Eichhorn erlebt auch Partner, die sich schon aufs Vatersein gefreut haben und sich davon wieder verabschieden müssen. Dabei geraten die Männer oft in eine Doppelrolle. Sie wollen ihren Partnerinnen beistehen und brauchen doch selbst auch Anteilnahme und Unterstützung. Darum zu bitten, fällt bei typisch männlicher Sozialisation besonders schwer. Dabei bräuchte es für alle Eltern bei vorzeitigem Schwangerschaftsverlust mehr Begleitung, fordert die Gynäkologieprofessorin und Klinikchefärztin Mandy Mangler.
Wir haben die absurde Situation in Deutschland, dass jede Schwangere, die ungeplant schwanger ist und einen Schwangerschaftsabbruch möchte, die muss sich zwangsberaten lassen, ja, eine Zwangsberatung. Gleichzeitig hat die Schwangere, die eine Fehlgeburt hat und die vielleicht eine Notwendigkeit für eine psychologische Beratung oder eine soziale Beratung hat, kriegt die nicht, weil es ganz schwer ist, diese Beratung zu haben. Die sind auf Jahre im Prinzip ausgebucht. Das heißt, wir haben da eine ganz verschobene Wahrnehmung. Wir müssen eigentlich die Menschen mit den Fehlgeburten unterstützen, sozial, psychologisch, medizinisch, und nicht die Menschen mit den ungeplanten Schwangerschaften gängeln.
Mangler wünscht sich insgesamt weniger Ideologie oder Politik und mehr Nüchternheit.
Also Schwangerschaft wird oft so dargestellt, als wäre es alles rosa, flauschig und alles ganz toll, oder es wäre alles ganz schlimm und blutig. Beides ist nicht richtig. Schwangerschaften sind eine zentrale Zeit im Leben einer Familie, aber haben eben auch Herausforderungen.
Und eine Herausforderung ist, dass rund jede dritte Frau einmal im Leben eine Fehlgeburt erlebt. Es ist gut, das zu wissen und sich gleichzeitig nicht die Freude und Zuversicht nehmen zu lassen, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Frühe Fehlgeburt, der oft übersehene Schmerz. In Radio Wissen. Birgit Magira über ein Gesundheits- und Familienthema, das noch immer tabuisiert wird, zum Nachteil der betroffenen Frauen. Viele weitere Podcast-Folgen von Radio Wissen finden Sie in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Plattformen.